Auferstandene, du bist der König aller Könige. Du bist der Herr und wir feiern deine Auferstehung heute. Wir feiern deine Auferstehungskraft über alle Krankheit, über alle Sünde, über alle Schuld, über alle Niedergeschlagenheit, über allen Unglauben, Herr. Wir heben deinen Namen über alles, weil du größer bist. Wunderbar, wir haben gesungen, du bist erhoben über alles. Lifted high. Amen. Halleluja. Ja, wie wunderbar, dass wir diesen Ostergottesdienst miteinander feiern dürfen, so nach einem richtig krassen Karfreitag-Gottesdienst, den wir schon hatten. Ich fand den sehr, sehr stark und sehr gut. Und heute feiern wir Ostern, heute feiern wir Taufe, heute feiern wir, dass Jesus auferstanden ist. Und so sind wir mitten in unserer Predigtserie, der Church on Fire Serie, das heißt, Kirche steht in Flammen, Kirche ist einfach ja, ganz feurig unterwegs und heute ist es einfach nicht zu glauben, das Grab ist leer, das Grab ist leer, jawohl. Und wir schauen mal, was das bedeutet, ein leeres Grab, aber bevor ich einsteige, habe ich noch so ein bisschen Werbung für uns. Wir haben den Vertiefungsabend, den wir ab und zu anbieten, zu verschiedenen Themen in unserer Predigtserie, die vielleicht auch am Sonntag nicht so ausführlich erklärt werden können. Und wir dürfen uns freuen, am kommenden Mittwoch wird Felix Ronsdorf Fortsetzung machen über die Vielfalt der Geistesgaben. Und da haben wir festgestellt, es geht nicht nur um die Geistesgaben, die in 1. Korinther 12 stehen, sondern auch noch verschiedene andere Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Und ich lade uns herzlich ein, um 19 Uhr mit dabei zu sein. Und gleich zwei Wochen später oder drei Wochen später wird schon Dr. Bernhard Olpen kommen und er wird uns etwas über Erweckung sagen. Und Bernhard ist so fit auch in Kirchengeschichte und in dem, was so in den vergangenen Zeiten passiert ist, das wird richtig gut. Es wird nicht nur einfach so eine Meinung sein über Erweckung, sondern das wird richtig biblisch, aber auch von der Kirchengeschichte her sehr fundiert werden. Und deshalb freuen wir uns, dass wir das machen dürfen. Und wir haben natürlich auch noch einen Bibelleseplan, falls du den noch nicht mitgenommen hast zu unserer Predigtserie, dann nimm ihn mit, den findest du im Foyer. Was ist denn das Besondere an Ostern? Ich habe noch mal so ein bisschen rumgegoogelt und noch mal geschaut. Uns Christen macht Ostern einfach unglaublich dankbar und wir sind Ostern immer so high, ne? Das ist immer so der Ostersonntag, ne? Da wo alle so, ja, als hätten wir am Morgen schon ordentlich was zu uns genommen. Dann sagen wir, ja, der Herr ist auferstanden.
Er ist verhaftet.
Ja. Genau, ne? Also die Gläubigen rufen das begeistert und ja, dein Nachbar, der würde sagen, was machen die denn da? Ne? Die sind doch irgendwie nicht ganz, ich habe schon geplant, heute die Ostereier auszulegen, wenn die Enkel kommen oder die Kinder, dann werden wir Ostereier suchen und dann gibt es auch noch einen Osterhasen von einer bestimmten Firma, der richtig golden ist und im Zentrum von Ostern ist dann eben dieses. Und für uns ist im Zentrum von Ostern was ganz anders. Im Zentrum von Ostern ist das Kreuz und das leere Grab. Diese zwei Dinge machen Ostern aus und das hat eine lebensverändernde Auswirkung auf dich, auf mich, auf jeden Menschen, der sich darauf einlässt. Ja, und wenn wir dann so dieses begeistert rufen, ich mach's nochmal, Jesus ist auferstanden. Da muss man eigentlich mal nachfragen, warum wir das immer wieder, ich sag mal so, das kenne ich ja schon von Kindheit an, so blöken am Sonntag. Ne? So wie eine Herde Schafe machen wir das. Und ich habe so die letzten Wochen darüber nachgedacht, über diesen Satz. Und wir sagen, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir müssen uns das nochmal in Erinnerung rufen. Wir müssen da nochmal nachlegen. Denn das ist doch überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist auch gar nicht einleuchtend und naheliegend und schon gar nicht logisch. Ich meine, wenn viele von uns haben Angehörige verloren und wenn du einen Angehörigen verloren hast, dann ist er nicht mehr da. Und dann würdest du doch nicht hingehen und sagen, Oma ist auferstanden. Das macht kein Mensch. Aber bei Jesus machen wir das einfach, wir sagen, ja, er ist auferstanden und dann noch, ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Die meisten Menschen glauben das nicht. Die sagen, das ist ein Märchen. Das ist was, was die Christen sich einreden. Ja, Tod ist tot und wer lebt, der lebt und wer tot ist, ist eben tot. Und dann sind es Märchen oder eine kirchliche Erzählung. Und wir fragen uns, warum sind wir da so fixiert drauf, dass Jesus auferstanden ist, dass er gestorben und auferstanden ist? Was hat denn Jesus vor 2000 Jahren Großes an diesem Kreuz vollbracht? Was hat er da zu Ende gebracht? Ja, vollbracht heißt ja, etwas zu Ende bringen. Und wir fragen uns, was hat er konkret erreicht? Die Bibel sagt uns Folgendes. Im Römerbrief im Kapitel 3, Vers 25 heißt es, um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Und die große Schwierigkeit bei dir, bei mir, bei deinem Nachbarn, bei deinen Kindern, bei deinen Verwandten, bei deinen Arbeitskollegen ist, wie in aller Welt soll man an sowas glauben? Also selbst wenn ich jetzt glaube, dass Jesus ausgepeitscht wurde, dass er zerschunden da an diesem Kreuz hing und dass er am Ende sein Leben ausgehaucht hat, dann fragt man sich doch, wo ist denn da der große Sieg? Wo ist da die Freude? Wo ist da überhaupt ein Denken daran, zu sagen, dass jemand, der so tot ist, wirklich so mausetot, dass der aufersteht? Wo ist da der krasse Durchbruch? Was hat Jesus denn da gemacht? Das sieht doch so aus, als hätte Jesus komplett und total verloren. Die Leute waren doch enttäuscht. Selbst seine besten Freunde, seine Jünger und sogar der Petrus, der gesagt hat, Herr, und wenn sie dich alle verlassen, ich mach's doch nicht, ich bleib doch bei dir. Und was hat er gemacht? Er war einer der Ersten, der gesagt hat, ich kenne den gar nicht. Ich war nie bei dem, ich habe mit dem gar nichts zu tun. Die Leute waren enttäuscht, die waren fassungslos. Dieser Tod von Jesus am Kreuz, das war eine Katastrophe, das war dunkel. Ja, da gibt es ja auch diese Begebenheit, wo diese Jünger da nach Emmaus zurückgehen von Jerusalem und so mit niedergeschlagenem Gesicht. Ja, war das nicht so toll, als Jesus noch bei uns war? Und dann sind die Kranken aufgestanden und er hat alle gesund gemacht und er hat die Dämonen ausgetrieben. Aber jetzt sind wir alleine, jetzt ist er da tot und er liegt da im Grab. Und alle waren traurig. Sie haben alle Zeichen und Wunder erlebt. Sie haben gesehen, wie Blinde sehen, wie Lahme gehen können, wie die Gebundenen und von Dämonen besetzten frei geworden sind und wie sogar Tote aufgestanden sind. Richtig mausetote Leute, die schon 4 Tage im Grab lagen, wo die Leute gesagt haben, der stinkt doch schon. Ja, der stinkt doch schon. Das können wir doch nicht machen. Jesus predigte von einem neuen Reich, von dem Königreich Gottes, das niemals aufhört, das immer weitergeht. Er sprach von ewigem Leben. Er sagte, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt, Leben im Überfluss. Und dieser Jesus, der all diesen Mund so vollgenommen hat, der liegt jetzt im Grab und ist tot, mausetot. Und das hat die damalige Welt bewegt. Da hängt jemand am Kreuz, ausgepeitscht und gedemütigt. Gestern tat er noch Wunder und Leute fragen sich, warum wehrt er sich nicht? Man hat gespottet, man hat gesagt, komm doch runter, du konntest ja den anderen helfen, dann hilf dir doch selbst und uns. Ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch mal was. Und dieser Jesus stirbt und er wird beerdigt. Und von diesem Kreuz aus geht es direkt in ein Grab. Und das ist ja der übliche Weg für einen Toten. Nachdem jemand gestorben ist, wirst du beerdigt. Wir haben Jesus am Kreuz und dann wurde er in ein Grab gelegt. Es gab damals einen sehr gläubigen und ja, frommen Mann, möchte ich mal sagen, also jemand, der der Jesus wirklich geliebt hat. Und er hat gesagt, ich stelle mein Grab zur Verfügung. Wir schauen uns gleich mal so ein Grab an. Das war schon ein ziemlich teures Grab. Und das ist sicherlich nicht ein Ort der Hoffnung, dieses Grab. Aber wir werden heute unseren Gottesdienst mal in diesem Grab verbringen und wir werden mal schauen, was in diesem Grab passiert ist. Und dazu lesen wir den Bibeltext, der in Lukas Kapitel 23 ab Vers 50 steht, bis Lukas 24 Vers 12. Und damit ich das jetzt nicht alles vorlesen muss, haben wir ein kurzes Video, was das zeigt.
Josef, ein Mann aus Arimathäa, einer Stadt in Judäa, ging zu Pilatus und bat ihn, den Leichnam von Jesus begraben zu dürfen. Er war ein Mitglied des Hohen Rates und ein guter Mensch, der nach Gottes Willen lebte und auf das Kommen von Gottes Reich wartete. Josef hatte nicht zugestimmt, als der Hohe Rat Jesus zum Tode verurteilt hatte und war mit ihrem Vorgehen nicht einverstanden. Er nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in ein feines Leinentuch und legte ihn in eine Grabkammer, die man in einen Felsen gehauen hatte und in der vorher noch niemand begraben worden war. Das alles geschah am späten Freitagnachmittag, unmittelbar vor Beginn des Sabbats. Josef wurde von Frauen begleitet, die mit Jesus aus Galiläa gekommen waren. Sie sahen das Grab und beobachteten, wie man den Toten hineinlegte. Dann kehrten sie in die Stadt zurück und bereiteten dort wohlriechende Öle und Salben für die Einbalsamierung vor. Doch den Sabbat hielten sie als Ruhetag ein, so wie es das jüdische Gesetz vorschreibt. Ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten, und gingen zum Grab. Dort angekommen, sahen sie, dass der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. Als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus dem Herrn nicht. Verwundert überlegten sie, was das alles zu bedeuten hatte. Plötzlich traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Fragten die Männer. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Denkt doch daran, was er euch damals in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte von Jesus. Sie liefen vom Grab in die Stadt zurück, um den 11 Aposteln und den anderen Jüngern zu berichten, was sie erlebt hatten. Zu diesen Frauen gehörten Maria aus Magdala, Johanna, Maria, die Mutter von Jakobus, und noch etliche andere. Aber die Apostel hielten ihren Bericht für leeres Gerede und glaubten den Frauen kein Wort. Doch Petrus sprang auf und lief zum Grab. Als er hineinschaute, sah er außer den Leinentüchern nichts. Verwundert ging er in die Stadt zurück. Josef.
Dort am Felsengrab ist Unglaubliches passiert. Ich teile meine Predigt so in drei Abschnitte ein, in diese unglaubliche Entdeckung, in eine unglaubliche Botschaft und in eine ungläubige Antwort. Es beginnt mit dieser unglaublichen Entdeckung. Die Frauen sind losgezogen am ganz frühen Sonntagmorgen, als die anderen noch geschlafen haben, um Jesus einzubalsamieren. Und als sie dort ankommen, als sie die Grabkammer betraten, heißt es in Vers 3 aus Lukas 24, fanden sie den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht. Und verwundert überlegten sie, was das alles zu bedeuten hatten. In Markus 16, Vers 1 heißt es, dass sie Jesus salben wollten, dass sie losgezogen sind. Ja, wir finden in allen Evangelien diese Begebenheit und in manchen Evangelien steht dann nochmal so eine Seiteninformation. Im Markus-Evangelium steht, sie wollten Jesus salben, das heißt einbalsamieren. Diese Frauen liebten den toten Jesus, selbst den toten Leichnam mehr als viele Menschen heute den lebendigen Jesus. Sie waren einfach und haben gesagt, wir wollen diesen Leichnam einbalsamieren, damit er konserviert wird. Und in dieser heutigen Zeit lieben eigentlich Menschen diesen toten Jesus. Der tote Jesus ist einfach so schön, da kann man sich so lustig drüber machen. Man kann immer erzählen, ja, ihr glaubt da an diesen Auferstandenen, aber das gibt's ja gar nicht, der ist doch tot. Außerdem, ein Toter bereitet keinen Ärger. Ja, ein toter Jesus ärgert dich nicht. Ganz einfach, weil du musst nicht mehr auf ihn hören. Ja, weil Jesus hat immer gesagt, wenn ihr meine Worte hört und sie befolgt, dann werdet ihr das und das erleben. Und das müssen wir jetzt nicht mehr. Wenn Jesus tot ist, müssen wir nichts mehr tun. Einem Toten muss man auch nicht folgen. Man muss auch nicht sein Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen. All das musst du einem Toten nicht. Deswegen lieben Menschen heute den toten Jesus. Und die Kernfrage heute an uns ist, liebst du den auferstandenen Jesus? Liebst du den Christus, der von den Toten auferstanden ist? Sie wollten Jesus einbalsamieren. Warum haben sie nicht mit seiner Auferstehung gerechnet? Jesus hat doch gesagt, ich werde, das hat er ihnen öfter gesagt. Und was hat Petrus gesagt? Herr, das widerfahre dir nur nicht, auf gar keinen Fall. Also der hat das schon verstanden. Also man sieht an den Antworten, dass sie das gehört haben. Und dann irgendwie in diesem Moment jetzt, wo Jesus wirklich dann gestorben ist, da glauben sie nicht mehr an seine Auferstehung. Aber er hatte sie ja vorhergesagt. Und er hat gesagt, schon 3 Tage nach der Hinrichtung soll es geschehen. Wie konnten alle diese Zusage so schnell vergessen? Und mal ganz ehrlich, wie schnell vergessen wir Zusagen Gottes? Da heißt es, ja, der Herr ist mit mir, wenn ich durchs Todestal gehe, durchs finstere Tal gehe. Und wenn wir dann durchs finstere Tal gehen, wer ist dann nicht da? Gott ist nicht da, ne? Der Herr ist nicht da, der hat uns allein gelassen. Wir gehen da ganz alleine durch. Ich rede ja nur von mir, nicht von dir, sondern ich rede einfach von mir. Ganz oft denke ich, Gott, warum jetzt? Und warum muss ich das jetzt noch erleben? Warum hältst du dich denn nicht an deine Zusagen? Gestern noch habe ich das große Wunder erlebt und heute kann ich kleingläubig und verzweifelt sein. Typisch Mensch. Das ist typisch, ja? Das sind unsere Herzen, das sind unsere Gedanken. Gestern hat Gott noch ein Wunder an uns getan oder in unserer Kirche und du hast noch gehört, wie jemand hier erzählt hat, Gott hat das und das getan in meinem Leben und dann, was macht er in meinem Leben? Der ist nicht da. Er ist tot, ja? Jesus ist nicht da, er ist mausetot. Aber eins ist klar, Menschen, die den toten Jesus einbalsamieren wollen, können die Auferstehung nicht erfunden haben. Man sagt ja immer, die Jünger hätten das erfunden. Sie haben einfach erfunden, dass Jesus da, ja, die haben den geklaut, obwohl das Grab ja bewacht war, das lesen wir, da waren Soldaten davor und so weiter. Also das ging nicht, den konntest du nicht einfach klauen. Auch den Stein da wegzurollen, das war schon ein ziemliches Ding. Ich weiß nicht, wie viele erwachsene Männer man brauchte und vielleicht noch Hilfe von Tieren, um so einen Stein zu bewegen. Also die, und schon die Frauen schon gar nicht, die können die Auferstehung nicht erfunden haben, sondern sie wurden von seiner Auferstehung komplett überrascht, fassungslos. Damit haben sie nicht gerechnet. Und manchmal rechnen wir nicht mit Gott. Manchmal rechnen wir einfach nicht damit, dass Gott die Dinge tut, die er uns versprochen hat. Dass er sich an sein Wort hält. Dass er sagt, eher werden Himmel und Erde vergehen, als dass meine Worte vergehen werden. Ja, wir denken oft nicht daran, ach Gott, du kannst es ja. Vielleicht glaube ich einfach mal daran. Vielleicht halte ich mal daran fest, was du gesagt hast. Anstatt immer meine Sicht der Dinge zu sehen, meine Wahrheit zu haben, einen toten Jesus zu betrauern, der gerade für in diesem Moment für mein Leben tot ist, der nicht da ist, der sich nicht zeigt. Aber Jesus ist auferstanden, Jesus ist da. Und die Folge dieses Unglaubens war jetzt, dass sie völlig ratlos waren. Und das ist auch bei uns der Fall, wenn wir nicht den Rat Gottes haben und wenn wir nicht Gott an unserer Seite haben, wenn nicht Jesus mit uns geht und wir uns dessen bewusst sind, dann sind wir in der Regel ratlos. Dann fragst du vielleicht andere Menschen, was soll ich hier tun? Soll ich jetzt das machen oder lieber das machen? Soll ich hier oder da? Ich kenne das. Wie viel Zuversicht und wie viel Glauben ist in dir? Also hier machen wir eine unglaubliche Entdeckung und die macht uns fassungslos, ratlos, die lässt uns zurück mit dem großen Fragezeichen, was ist jetzt hier los? Was ist in meinem Leben los? Ich sehe Jesus nicht, eigentlich müsste er hier liegen, aber da ist er nicht. Was ist passiert? Und dann sind wir bei der nächsten Aussage, eine unglaubliche Botschaft. Ich blende noch mal kurz ins Markus-Evangelium, auch in den Kapitel 16, Vers 6 mit rein. Ja, plötzlich, in Lukas heißt es, Vers 4, plötzlich traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen und die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzuschauen. Ich glaube, wenn uns Gott begegnet oder wenn uns Engel begegnen, dann ist das sehr imposant, das ist sehr deutlich, das ist nicht, also du weißt sofort, was passiert. Und hier erscheinen Wesen vom Himmel, die von Gott gesandt sind. Und das Erste, was sie sagen, ist, habt keine Angst. Markus 16, Vers 6. Das waren die ersten Worte, die die Engel gesagt haben. Fürchte dich nicht. Was hat Jesus oft zu seinen Jüngern gesagt, wenn sie in irgendeiner Not waren, wenn sie sich alleine fühlten? Haben gesagt, Meister, du hast uns verlassen, wir werden alle untergehen, wir werden sterben. Was hat Jesus immer gesagt? Fürchte dich nicht. Vertrau mir, glaube nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. Jesus spricht das zu seinen Jüngern. Jesus spricht das zu dir. Jesus spricht das zu mir. Er sagt immer wieder, fürchte dich doch nicht. Dieser Satz wird immer und immer wieder in der Bibel wiederholt. Diese Aussage ist so oft da, dass sie für jeden Tag reicht. Für jeden Tag deines Lebens. Und in diesem Grab, hinter diesem Vorhang, da stehen sie nun. Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn ich so in einem dunklen Grab bin, dass das der Ort ist, wo ich eigentlich Angst habe. Diese Gräber sind angsteinflößend. Der Tod ist angsteinflößend. Ein Grab ist für uns immer ein Ort der Katastrophe. Da ist die größtmögliche Katastrophe passiert. Ein Mensch, den wir lieben, der ist von uns gegangen. Unwiederbringlich. Da ist es vorbei. Und genau an diesem Ort spricht Jesus zu dir und zu mir. Da, wo du denkst, die größte Katastrophe meines Lebens ist gerade im Gange. Was auch immer gerade passiert, fürchte dich nicht. Vielleicht hast du Angst vor Ablehnung. Vielleicht hast du Angst vor deiner Vergangenheit. Vielleicht hast du Angst vor der Zukunft. So viele haben Angst vor der Zukunft. Ich möchte gerade auch euch jungen Menschen zusprechen. Habt keine Angst vor der Zukunft, egal was gerade in den Medien und in Social Media gesagt wird. Die Bibel verheißt uns eine wunderbare Zukunft. Die Bibel verheißt uns, dass wir ewig mit Jesus leben werden. Eine bessere Zukunft können wir nicht haben. Er sagt, selbst wenn Himmel und Erde vergehen, meine Worte werden bleiben, werden Bestand haben. Lass dich nicht einschüchtern. Lass dir nicht die Zukunft vergrauen und gerade jetzt wieder. Und der Sprit ist so teuer und das ist so teuer. Ich bin kein großer Prophet, wirklich nicht, aber ich mag prophezeien, dass der auch wieder billiger wird. Das ist immer so gewesen, das ist immer so gewesen. Corona war irgendwann auch mal wieder vorbei. Und stell dir vor, das wusste ich schon vorher. Ich wusste vorher schon, dass es mal vorbei sein wird, weil jede Sache irgendwann mal vorbei ist. Und so wird auch dieser Krieg vorbei sein. So werden viele Dinge vorbei sein, aber es werden neue Dinge kommen. Immer wieder wird was Neues kommen, aber es werden Dinge vorbeigehen. Vielleicht hast du Angst vor Fehlern, Angst vor Krankheiten, Angst zu versagen, Angst vor diesem Krieg gerade, Angst, deinen Job zu verlieren, Angst, nicht liebenswert zu sein. oder Angst, schlecht dazustehen. Wir haben immer Ängste, dass Dinge nicht gut ausgehen. Und da steht der Engel und da steht Gott vor dir und sagt, fürchte dich nicht. Das ist die Botschaft Gottes an uns. Du musst nicht schlaflos sein in der Nacht, sondern du darfst in der Nacht den Frieden Gottes haben und sagen, ich fürchte mich nicht, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Das sagt Jesus zu dir und zu mir, das sagt der Engel zu dir und zu mir an dem finstersten Ort, an dem trostlosesten Ort, den du dir vorstellen kannst, nämlich am Grab. Und Jesus lädt uns jetzt in diesen Ort ein. Ja, die haben ja gewartet. Die Engel hätten ja weggehen können. Die wussten, da kommt wer. Die haben quasi die Tür aufgelassen, die haben gewartet, bis jemand kommt. Warum wohl? Weil sie genau wussten, die werden ratlos sein, die werden nicht weiter wissen. Und wir müssen denen ein bisschen helfen, dass sie sich nicht mehr fürchten, sondern dass sie wieder Vertrauen haben in das, was Jesus gesagt hat. Und deswegen lädt uns Jesus an diesen Ort ein, wo wir am wenigsten mit dem Sieg verbunden sind, um uns genau dort zu zeigen, dass er bei uns ist und dass er uns nicht im Stich lässt. Ist das nicht toll? Ich finde das so großartig. Er lädt uns ein in sein Grab, damit wir unsere Angst überwinden. Jesus liegt 3 Tage in diesem Grab, aber er bleibt nicht dort, er lebt nicht dort. Die Engel sagen, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht mehr hier, der ist schon weg, ja, der ist schon abgehauen, den hat sie hier nicht gehalten in diesem Grab, der hat sich schon mal davon gemacht, er ist nämlich auferstanden. Jesus ist nicht mehr da. Du kannst es dir jetzt gemütlich im Grab einrichten. Du kannst jetzt trauern und sagen, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, meine Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Wir haben gedacht, er würde Israel erlösen, aber das hat er nicht gemacht. Ich habe gedacht, er würde das in meinem Leben machen, aber das hat er nicht gemacht. Ich habe gedacht, jetzt käme der Geldregen, nachdem ich endlich mal meinen Zehnten gebe, aber das hat er nicht gemacht. Und ich weiß nicht was, all das hat Gott nicht gemacht. Vielleicht hast du auch einen geliebten Menschen verloren. Oder du erlebst gerade Krankheit und sagst, Gott hat die immer noch nicht weggenommen. Alle diese Dinge, die beschreiben unsere innerlichen Gräber, in denen wir leben. Da, wo wir hoffnungslos sind, wo wir nicht mehr glauben, dass sich die Situation noch mal verändert. Das ist ja typisch für Tod, weil Tod kannst du nicht mehr ändern. Und dann, wenn wir da in diesem Grab sind, dann sind wir quasi am Ende. Das ist so der Tiefpunkt unseres Lebens. Und davon spricht ja der Psalm 23. Und wenn du durch den Tiefpunkt deines Lebens gehst, durch das Todestal gehst, dann, Herr, bist du bei mir. Für alle diese Dinge ist Jesus gestorben. Wen sucht ihr hier? Er ist auferstanden. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Was suchst du überhaupt dort? Was erwartest du hier zu finden? Auf jeden Fall nicht das Leben. Du findest das nicht im Grab. Das Leben kommt vom Lebensfürsten selber, der auferstanden ist. Das finden wir nicht. Und das ist ja genau das Thema. Wir suchen immer wieder in den Gräbern und ich weiß nicht wo, ja überall auf dieser Welt, wo das ganze Tote ist, versuchen wir Leben zu finden. Die ganze Welt macht das. Jeder Mensch möchte leben und möchte Leben finden. Aber alles, was in diesem Grab war, hat Jesus mitgenommen. Er hat nur da seine Grabtücher zurückgelassen. Wisst ihr, was besonders in diesem Grab war? Jesus hat nämlich am Kreuz, das haben wir am Karfreitag gehört, als er dort hing, hat er die ganze Schuld und Sünde der Menschheit auf sich genommen. Und das hat er mit ins Grab genommen. Und jetzt ist er nicht mehr da. Und die ganze Schuld und die Sünde und die Strafe hat er auch mitgenommen. Die ist weg, die ist nicht mehr da. Dort am Grab kann dein Leben neu werden, weil du nämlich erkennst, dieser Jesus hat doch Wort gehalten. Der hat gar nicht zu viel versprochen. Der hat gar nicht nur gesagt, ich werde auferstehen oder ich werde euch erlösen. Der tut es auch. Gott sagt, ich werde an die Schuld, die du hast, nie wieder denken. weil sie nicht mehr da ist. Er hat sie mitgenommen. Jesus bietet dir einen Tausch an. Du gibst dein altes Leben und ich gebe mein neues. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Er hat die Liste der Anklagen gegen dich und mich. Und diese Listen sind ziemlich lang. Ich weiß nicht, was du alles falsch gemacht hast, aber meine Liste wird jeden Tag länger. Auch heute wieder wird etwas dazukommen, weil ich nicht so lebe oder gehandelt habe, wie Gott es von mir erwartet. Weil ich es auch manchmal gar nicht kann. So schnell ist eine Lüge da, so schnell ist ein schlechter Gedanke da, so schnell habe ich meinen Nächsten nicht geliebt, wie das Wort Gottes es sagt. So schnell habe ich mal Dinge, die Gott mir aufgetragen hat, nicht getan. Das sieht ja keiner. Ja, keiner weiß, was Gott in mein Herz gesprochen hat, aber ich habe es nicht gemacht. All diese Dinge werde ich wahrscheinlich heute wieder tun. Und er sagt, Michael, ich habe diese Anklageschrift, wo drauf steht, Versager, Loser, nicht gemacht, das habe ich genommen und ich habe es vernichtet. Ich habe es ans Kreuz genagelt. Das Wort Sünde, was hier auch in verschiedenen Übersetzungen steht, dass er einfach diese Sünden, die wir haben, dieses Wort Sünde kommt aus dem Sport der damaligen Zeit, aus dem Bogenschießen. Wenn du das Ziel getroffen hast, dann war es ein Treffer. Und wenn du das Ziel auch nur leicht verfehlt hast, dann haben sie gerufen, Sünde, Zielverfehlung. Du hast am Ziel vorbeigeschossen. Und egal, wie oft ich jetzt schieße in meinem Leben, ich werde immer wieder daneben zielen. Ich werde immer wieder versagen. Ich kann gar nicht anders. Ich bin als Mensch nicht total schlecht. Ich bin nicht ein grundschlechter Mensch. Ich habe ja auch ein paar gute Eigenschaften. Ja, ab und zu kommen die auch mal raus und dann merken Leute, ah ja doch, ist ja doch was da, ne? Nicht nur irgendwie das Negative. Wir geben uns Mühe, wir strengen uns an, aber es wird immer wieder am Ziel vorbei sein, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und einmal am Ziel vorbei reicht, um für immer von Gott getrennt zu sein. Wir können uns nicht selber reinwaschen. Wir treffen nie ins Schwarze. Wir werden immer daneben liegen. Kein Mensch wird es schaffen, sagt die Bibel. Kein einziger, nicht einer, egal wie wir uns bemühen. Und Jesus bietet uns an, den Schuldschein zu tragen. Ostern ist Vergebung. Ostern bedeutet, dass Gott diese Schuld ans Kreuz genagelt hat und dass Jesus alles in diesem Grab zusammengepackt hat und er hat das mitgenommen und hat es ins äußerste Meer geschmissen. Und er sagt, ich denke da nie wieder dran. Jesus hat den Stein weggerollt und jetzt kannst du aus deinem persönlichen Grab, aus deinem Herzensgrab, aus dieser Dunkelheit rauskommen und sagen, guck, der Weg ist frei, vom Tod in ein neues Leben. Christus ist nicht gekommen, um aus schlechten Menschen gute Menschen zu machen, sondern Jesus kam, um aus toten Menschen Lebendige zu machen. Das ist der Unterschied. Du wirst kein besserer Mensch, nur weil du hier in diesen Gottesdienst gehst. Aber du kannst heute ein lebendiger Mensch werden. Und du kannst, wenn du weißt, ich habe Jesus in meinem Leben, ich habe ewiges Leben in mir, dann kannst du heute ganz neu erfahren, was es bedeutet, dieses Leben, diese Kraft in dir zu tragen. Deswegen, und darum geht es an Ostern. Gott sieht unser Suchen. Er sieht, wie wir uns abmühen, bessere Menschen zu werden, wie wir das Leben suchen. Aber wir suchen bei den Toten. Wir suchen da, wo kein echtes Leben ist. Und der Engel hat extra gewartet, um diese kraftvolle Botschaft zu geben. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Du bist hier falsch. Geh hier raus. Geh raus aus diesem Grab. Erzähl es allen, dass Jesus auferstanden ist. Er führt uns zu dem Auferstandenen. Das Wort Gottes leitet uns zu dem Auferstandenen. Wir brauchen diese kraftvolle Botschaft. Und als die Frauen das gehört haben, da hat es bei ihnen Klick gemacht. Manchmal musst du einfach die Predigt nochmal hören. Vielleicht gehst du heute hin und hörst dir die Predigt nochmal an von heute oder die von letzter Woche oder welche auch immer, die du gerade brauchst. Manchmal müssen wir es einfach nur nochmal hören. Und auf einmal macht es Klick und dann sagen wir, ja natürlich, er ist auferstanden, das hat er doch versprochen. Was mache ich hier in diesem Grab? Ich muss hier raus. Und dann machen sie das. Sie rennen los, um es den anderen zu erzählen. Und was ist die Antwort? Es ist eine völlig ungläubige Antwort. Sie liefen vom Grab in die Stadt zurück, um den 11 Aposteln und den anderen Jüngern zu berichten, was sie erlebt haben. Aber die Apostel hielten ihren Bericht für leeres Gerede und glaubten den Frauen kein Wort. Selbst die, die jeden Tag mit Jesus waren, die Brot in ihre Hände genommen haben und in ihren Händen ist das Brot vermehrt und der Fisch vermehrt worden, die auf die Kranken die Hände gelegt haben, die gesehen haben, was Jesus tut, die haben das nicht geglaubt. Manchmal ist das einfach so, du kommst zu jemandem hin und sagst, ich habe ihn erlebt, ich habe gesehen, wie das Grab leer ist, mein Grab ist leer, ich bin lebendig geworden, Gott ist in meinem Leben. Und Leute gucken dich einfach nur ungläubig an und sagen, also leeres Gerede, ne? Weißt schon, ne? Weißt schon, da so religiöser Wahn und solche Dinge, ne? Weißt schon. Und da mussten sie erst hinrennen, die Jünger, die Apostel, die Top-Leute Jesu, die mussten da hinrennen, um sich zu überzeugen, dass dieses Grab leer ist und dass die nicht fantasiert haben, die Frauen. Und deswegen bitte ich dich heute, mal in dieses Grab zu schauen. Dass wir heute alle mal einen Blick in dieses leere Grab werfen. Sagen, Jesus, wenn du da nicht mehr liegst und du auferstanden bist, dann hat das eine Riesenbedeutung für mein Leben. Das ändert alles. Ich war tot und ich bin lebendig geworden, sagt Jesus. Und das sagt er auch zu dir. Du bist tot und du kannst wieder lebendig werden. Diese gewaltige Kraft, die Jesus auferweckt hat, die ist auch in uns und die weckt auch uns auf. Diese gewaltige Kraft ist heute hier. Diese gewaltige Kraft ist seit 2000 Jahren in dieser Welt und sie verändert Menschen. In Römer 8, Vers 11 heißt es, der Geist Gottes, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, ja? Wir reden hier über Gott selber. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Das ist keine irgendwie magische Kraft, die da irgendwo im All daher schwebt, sondern das ist der Geist Gottes, der einfach gesagt hat, steh auf, und Jesus ist aufgestanden aus dem Grab und daraus marschiert. Einfach so. Und das ist dieser Geist Gottes, der spricht in dein Leben rein und du stehst auf und du bist lebendig, wenn du ihm glaubst. Das ist bei mir passiert. Ich habe gesagt, Jesus, ich bin ein Loser, ich bin ein Versager, ich brauche deine Hilfe, hilf mir, vergib mir meine Schuld, meine Sünde. Und es ist so passiert, dass ich gemerkt habe, Gott ist auf einmal in mir. Ich bin angenommen, ich gehöre zu ihm. Ich habe das nicht nur gelernt, ich habe das nicht nur jahrelang im Kindergottesdienst aufgesagt und so weiter, dass Jesus lebt und dass er gestorben und auferstanden ist und so, sondern seit heute weiß ich es. Ich weiß, dass der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch in mir lebt. Und so, wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch eure sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen. Halleluja. Der in uns lebt, macht uns lebendig. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, weckt dein Leben auf, weckt deine Familie auf, weckt in deiner Arbeitsstelle Dinge auf, die unmöglichsten Dinge, die totesten Dinge, die du dir vorstellen kannst, der Geist Gottes kommt und er weckt es auf. Wollen wir da mal Abend zu sagen? Amen. Das ist Ostern. Und deswegen feiern wir hier auch Taufe heute. Genau deswegen, weil Menschen diesen Geist in sich tragen. Und dann gehen sie hier in dieses Taufbecken und sagen, hier ist der alte Michael, da ist auch der neue drin. Und das, was ich jetzt mache, ist, ich gehe jetzt da rein und lasse den alten dort. Also hier ist ja so eine Grabstelle, ne? Hier liegen ja ganz viele Menschen schon, also unglaublich viele, die hier begraben sind. Und dann gehst du da hinten raus, also wir lassen dich nicht so lange drin, dass du wirklich tot bist, sondern ganz kurz vorher lassen wir dich wieder raus. Und dann stehst du auf zu einem neuen Leben und das alte Leben bleibt da drin. Das alte Leben ist einfach over. Und damit wir das nie vergessen, machen wir das mit der Taufe. Weil du dann weißt, mein Körper liegt in Solingen in der Ekklesia dort. Ja, da ist er begraben. Und von anderen liegt er hier und von manchen im Hittorfer See oder weiß ich nicht wo. Ach, der Hittorfer See ist auch so voll schon, ne? Da sind auch schon so viele drin. Deswegen feiern wir Taufe. Wir geben unser altes Leben in den Tod und stehen zu einem neuen Leben auf. Und das kannst du erleben. Das kannst du erleben. Aber es steht und fällt mit dem, der dort in der Mitte hängt. Der Schlüssel dafür ist Gottes Liebe. Der Schlüssel dafür ist der gesagt hat, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Der Schlüssel ist derjenige, der am Ende gesagt hat, ich gebe mein Leben, meine Hände, alles, mein Geist befehle ich in deine Hände, Gott. Der gesagt hat, es ist vollbracht. Wisst ihr, wenn die Angst groß ist, dann wird unsere Liebe klein. Aber wenn die Liebe groß ist, wird die Angst klein. Und Gott will uns diese große Liebe immer wieder zeigen. Und diese Liebe beginnt dort am Kreuz. Und sie kommt von Jesus. Und sie kommt durch diesen Geist Gottes. Der Geist Gottes in uns kann diese Liebe freisetzen. Jesus in der Mitte. Und dann haben wir zwei unterschiedliche Loser dort. Beide sind aussichtslos. Oder alle drei haben ja den Tod vor Augen. Und es gibt keine Rettung mehr. Für alle drei nicht. Für Jesus schon, weil der Geist Gottes wird ihn auferwecken. Aber die beiden sagen, diese Verbrecher, die rechts und links von ihm hingen, wir haben den Tod verdient. Wir werden sterben. Aber du entscheidest, wie es weitergeht. Einer von denen hat gesagt, ja, ne, du bist jetzt bald tot, wir sind tot. So ist es halt. Und der andere hat gesagt, Herr, denke an mich, wenn du im Paradies bist. Und Jesus hat gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Glaubst du an Jesus? Glaubst du, dass du im Paradies sein wirst? Bist du ready, diese Dinge zu erleben? Ich möchte uns aufrufen. Was willst du eintauschen? Was willst du im Grab lassen? Was willst du nehmen? Ist vielleicht jemand hier, der sagt, ich möchte diesen Jesus nehmen? Ist vielleicht Jesus noch nie angenommen? Und es ist jetzt der Moment, wo du merkst, da ist die Liebe. Da ist die Kraft für mein Leben. Da ist Vergebung. Vielleicht möchtest du mal ganz kurz aufzeigen und sagen, ja, hier bin ich. Und ich will für dich beten. Du musst nicht ins Grab gehen, du musst hier nicht nach vorne kommen. Vielleicht reicht es einfach nur kurz zu sagen, ja, hier bin ich. Möchtest du etwas anderes eintauschen? Du hast heute die Wahl, die Dinge, deine ganze Hoffnungslosigkeit einzutauschen gegen Hoffnung. Deine Auswegslosigkeit, deine Ratlosigkeit einzutauschen Wenn du das möchtest, dann steh einfach auf und ich möchte für dich beten und dir die Kraft Gottes zusprechen. Jesus, ja, du siehst die, die heute Ja sagen, die das erste Mal ihr Leben in deine Hände legen und sagen, Herr, hier bin ich. Ich habe verloren, aber du hilfst mir, ins Schwarze zu treffen. Du bist der, der mich zum Sieger macht, der mir ewiges Leben gibt, der meine Schuld vergibt und der mich annimmt, so wie ich bin. Und du siehst diejenigen, die Dinge eintauschen in ihrem Leben und sagen, ich lasse das jetzt in diesem Grab, da gehört es hin. Oh Gott, komm du mit deiner Hoffnung, mit deiner Hilfe, mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft. Ich bete dich an und danke dir, dass du Menschenleben hier in diesem Raum veränderst, heute und jetzt. Dass du online Menschen veränderst, gerade jetzt. Herr, danke. Amen. Amen.